Willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast, wenn du dich für Themen rund um Ernährung, Training und ganzheitliche Gesundheit interessierst. Hier dreht sich alles darum, wie du sowohl körperlich als auch mental fit bleiben kannst. Mir ist besonders wichtig, dir zu zeigen, dass Gesundheit mehr ist als nur die Summe einzelner Teile. Es geht darum, alle Aspekte deines Wohlbefindens in Einklang zu bringen. Diese ganzheitliche Perspektive findest du nicht nur hier in meinem Podcast, sondern auch auf meinem Instagram-Kanal fit_laura, in meiner App, dem Circle of Balance und all meinen weiteren Inhalten. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einer neuen Episode. Die Menge macht das Gift. Das trifft definitiv auf das heutige Thema zu, denn wir schauen uns heute mal das Thema Salz genauer an. Wir beginnen mal mit der Frage, was ist eigentlich Salz? Salz ist die bedeutendste Quelle von Natrium in unserer Ernährung. Und Natrium ist ein Mineral, das unser Körper braucht, um richtig zu funktionieren. Es hilft, das Gleichgewicht der Flüssigkeiten im Körper aufrechtzuerhalten und sorgt dafür, dass unsere Nerven richtig arbeiten und es unterstützt die Muskelfunktion. Und die bedeutendste Quelle von Natrium in unserer Ernährung ist eben das Salz. Salz wird auch als Natriumchlorid bezeichnet und besteht zu 40% aus Natrium und zu 60% aus Chlorid. Und wenn wir aber über Salz sprechen, dann meinen wir oft das Natrium, weil dieser Bestandteil eben besonders wichtig für unseren Körper ist. Es gibt auch einige Salzsorten, die mit Jod, Eisen, Folsäure oder anderen Kombinationen dieser Nährstoffe angereichert sind. Zum Beispiel enthält ja Speisesalz häufig zugesetztes Jod. Warum hat man das gemacht? Jod ist ein essentielles Spurenelement, was für die Produktion von Schilddrüsenhormonen super wichtig ist. Und in vielen Ländern wird eben Speisesalz mit Jod angereichert, um die Jodaufnahme in der Bevölkerung zu erhöhen. Und diese Maßnahme hat man eben damals ergriffen, vor allem in Regionen, in denen der natürliche Jodgehalt im Boden und in den Lebensmitteln einfach niedrig ist und um eben die Versorgung in der Bevölkerung sicherzustellen. Insgesamt enthalten zahlreiche Lebensmittel Natrium, sogar solche, die süß schmecken. Da an der Stelle auch wirklich einfach nochmal mein Tipp an euch, lest regelmäßig die Etiketten von Lebensmitteln. Also zum Beispiel in Brot, in Getreide, in gepökeltem Fleisch, in Soßen, in Gewürzen, in Chips, Crackern, Suppen, überall steckt eigentlich Salz drin. Historisch gesehen wurde Salz verwendet, um Lebensmittel haltbar zu machen, weil die hohen Salzkonzentrationen können das Wachstum von Bakterien verhindern, die dann zum Verderben von den Lebensmitteln führen würden. Und typischerweise wird Salz aus Salzminen gewonnen oder durch die Verdunstung von Meerwasser und anderen mineralreichen Gewässern. Und es gibt ja ganz viele Salzarten auf dem Markt und da kommt eben auch häufig die Frage, welche Salzart ist jetzt die beste, welche ist die gesündeste? Die beliebtesten Sorten sind gewöhnliches Speisesalz, Himalaya-Salz, also dieses pinke Himalaya-Salz und Meersalz. Und die unterscheiden sich natürlich auch so ein bisschen im Geschmack, in der Textur und in der Farbe. Aber welches Salz ist jetzt das Richtige? Schauen wir uns mal Steinsalz und Meersalz genauer an, weil das sind so die am häufigsten empfohlenen Salzoptionen. Beide stammen aus natürlichen Quellen und unterscheiden sich aber natürlich in ihrer Entstehung und auch in der Zusammensetzung. Steinsalz, das ist ein fossiles Salz, was aus alten Meeren stammt und über Millionen von Jahren unterirdisch abgelagert wurde. Und das wird eben in Salzbergwerken abgebaut und gilt oft als besonders rein, weil es nicht mit den heutigen Meeresverschmutzungen in Berührung kommt. Und ein bekanntes Beispiel für Steinsalz ist eben das Himalaya-Salz, das häufig als besonders mineralstoffreich beworben wird. Allerdings ist die Menge dieser Mineralien natürlich sehr gering und hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Gesundheit. Und Meersalz, das wird aus Meerwasser gewonnen, was durch die Verdunstung kristallisiert. Und die Qualität von Meersalz hängt sehr stark von der Reinheit des Meeres ab, aus dem es eben stammt. Hochwertiges Meersalz enthält neben Natriumchlorid auch kleine Mengen an anderen Mineralien wie Magnesium und Kalium. Und wichtig ist hier eben wirklich auf sauberes und möglichst unbelastetes Meersalz zu achten, also dass die Meeresregion, woher es kommt, möglichst sauber und unbelastet ist. Und jetzt in Bezug auf die gesundheitlichen Vorteile gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen Steinsalz und Meersalz, solange beide eben von hoher Reinheit sind, keine Zusatzstoffe haben und eben wirklich qualitativ sehr hochwertig ist. Also der Hauptunterschied liegt tatsächlich einfach in der Verarbeitung und in den Spurenelementen, die beide in minimalen Mengen enthalten. Bevor wir uns näher auf die Frage konzentrieren, wie viel Salz jetzt genau gesund ist oder empfohlen wird, beginnen wir mal mit dem Thema Nebenwirkungen von zu viel Salz. Natrium ist wie schon erwähnt ein lebenswichtiges Elektrolyt, was für die Aufrechterhaltung unseres Flüssigkeitshaushaltes super wichtig ist, für die Nervenfunktion und für den Blutdruck. Allerdings gilt eben Natrium auch oft als gesundheitlich bedenklich, wenn man es in zu großen Mengen konsumiert. Also wie so oft gilt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Menge macht das Gift. Eine erste Nebenwirkung ist, dass zu viel Natrium die Herzgesundheit beeinträchtigen kann. Also ein übermäßiger Natriumkonsum ist ein weltweites Problem und gilt als Risikofaktor für Bluthochdruck, auch Hypertonie genannt, welcher das Risiko einer Herzinsuffizienz erhöht. Und bei einer Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, das Blut richtig durch den Körper zu pumpen. Nach einer Studie des Robert-Koch-Instituts haben rund ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland einen zu hohen Blutdruck. Und neben einer erblichen Veranlagung, dem Alter, Rauchen, Übergewicht, Stress und zu wenig Bewegung spielt eben auch der Salzkonsum eine wichtige Rolle. Salz beeinflusst nämlich den Blutdruck über mehrere komplexe Mechanismen, die das hormonelle, entzündliche, immunologische und Verdauungssystem des Körpers betreffen. Glücklicherweise kann natürlich eine Reduktion der Salzzufuhr den Blutdruck senken, besonders bei Menschen mit sogenannter salzsensitiver Hypertonie. Und es gibt natürlich einige Studien, die den Zusammenhang der Natriumzufuhr und dem Risiko von Herzkrankheiten untersuchen. Eine Analyse aus dem Jahr 2016 zum Beispiel, die 4 große Studien mit über 110.000 Menschen umfasste, zeigte, dass das Risiko für Herzkrankheiten und Todesfälle bei Personen mit hohem Natriumkonsum höher war als bei denen mit einem moderaten Konsum. Außerdem zeigte auch eine Review von 229.785 Erwachsenen, die über 13 Jahre lang beobachtet wurden, dass ein höherer Natriumkonsum mit einer höheren Sterblichkeit aufgrund von Herzerkrankungen verbunden war. Allerdings gibt es auch Studien, die widersprüchliche Ergebnisse liefern und keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen hohem Natriumkonsum und Herzkrankheiten feststellen konnten. Und interessanterweise ist es auch noch unklar, ob eine Reduzierung der Salzzufuhr blutdrucksenkende Vorteile hat, wenn man keinen Bluthochdruck hat, also wenn man nicht vorerkrankt ist. Letztendlich ist hier also das Fazit, dass einfach auch noch weitere Forschungen über die Auswirkungen von Salzkonsum auf die Herzgesundheit notwendig sind, sowohl bei Menschen mit als auch ohne Bluthochdruck. Und was ich hier auch noch ergänzen möchte, um das Ganze vielleicht nochmal einordnen zu können, ich habe ja schon gesagt, natürlich ist Salzkonsum vielleicht ein Faktor, der Bluthochdruck mit verursachen kann, aber eben auch die Genetik, das Alter, Rauchen, Übergewicht, Stress, zu wenig Bewegung, das sind ja alles Faktoren, die sozusagen bei sämtlichen Themen immer die Basis bilden. Und die Basis sollte dementsprechend einfach ein gesunder, ausgewogener Lebensstil sein mit einer gesunden Ernährung, möglichst vielen frischen Lebensmitteln, weil auch dieses Thema besprechen wir später nochmal, dass es schon auch ein Unterschied ist, ob ich mein Essen salze mit dem Salzstreuer, was ich mir selber frisch gekocht habe, oder ob ich eben sehr viel Salz über Fertigprodukte zu mir nehme. Und hier ist es eben auch häufig so, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie viel Salz sie eigentlich zu sich nehmen, weil das eben in so vielen Lebensmitteln drinsteckt, wo man es vielleicht gar nicht vermutet. Das heißt, hier auch wieder einfach die Basis im Hinterkopf haben. Es liegt jetzt nicht daran, dass ihr euer Essen gerne salzt, weil es gut schmeckt, sondern die Gesamtheit, der Lebensstil ist entscheidend und die Quelle des Salzkonsums. Aber da kommen wir später nochmal genauer drauf zurück. Und was es auch zu bedenken gibt, es gibt natürlich auch Nebenwirkungen von zu wenig Salz. Also zu viel Salz kann schädlich sein, aber auch zu wenig Salz kann zu Problemen führen. Und einige Hinweise deuten zum Beispiel darauf hin, dass eine salzarme Ernährung zu niedrigem Blutdruck, zu Dehydrierung, niedrigen Natriumwerten und auch erhöhten Blutfettwerten führen kann. Schauen wir uns hier mal das Thema Dehydrierung etwas genauer an. Natrium spielt ja, wie wir schon besprochen haben, eine wichtige Rolle im Flüssigkeitshaushalt unseres Körpers. Und eine salzarme Ernährung kann eben zur Dehydrierung führen. Das bedeutet, unser Körper bekommt nicht genügend Flüssigkeit zur Verfügung gestellt. Und die Anzeichen dafür können natürlich vielfältig sein, also trockene Haut, Mundtrockenheit oder auch starker Durst, das sind so Anzeichen, die dafür sprechen können. Und unbehandelt kann Dehydrierung zu schweren Komplikationen wie einem Krankenhausaufenthalt oder sogar auch zum Tod führen. Und ältere Menschen und Personen mit Mangelernährung sind hier besonders anfällig für Dehydrierung und sollten dementsprechend sehr auf eine ausreichende, optimale Flüssigkeitszufuhr sowie auch auf diese Symptome achten. Es ist also weder ein zu viel noch ein zu wenig gut, sondern die richtige Menge ist entscheidend. Und was ist jetzt die richtige Menge? Die empfohlene tägliche Salzzufuhr variiert je nach Quelle, liegt aber in der Regel bei etwa 5 bis 6 Gramm pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel empfiehlt Erwachsenen täglich nicht mehr als 6 Gramm Salz zu sich zu nehmen. Tatsächlich liegt die Salzaufnahme der Erwachsenen in Deutschland aber über den Empfehlungen. Also die geschätzte tägliche Salzaufnahme lag bei Frauen durchschnittlich bei 8,4 Gramm und bei Männern bei 10 Gramm. Und 50% der Männer und 38,5% der Frauen nahmen sogar täglich mehr als 10 Gramm Salz auf. Die WHO zum Beispiel empfiehlt für Erwachsene den Verzehr von höchstens 5 Gramm Salz pro Tag und für Kinder werden 2 Gramm Salz pro Tag empfohlen. Und aktuell liegt der Salzkonsum in der europäischen Region jedoch zwischen 8 Gramm und 19 Gramm, also deutlich über der empfohlenen Menge. Was sehr wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu sagen: Der überwiegende Teil der Salzaufnahme kommt heutzutage aus verarbeiteten Lebensmitteln und Speisen. Also 75-80% der täglichen verzehrten Salzmenge stammt aus verarbeiteten Lebensmitteln. Und vielen Menschen ist dieser hohe Salzgehalt und somit ihr hoher Salzkonsum gar nicht bewusst. Und Tipp an der Stelle, um da ein bisschen mehr Bewusstsein zu entwickeln und den Salzkonsum gegebenenfalls, falls das notwendig ist, zu reduzieren: Etiketten prüfen, also Lebensmittel kennenlernen, sich mal genauer damit auseinandersetzen, was kaufe ich eigentlich ein, was konsumiere ich eigentlich regelmäßig. Insgesamt einfach weniger Fertigprodukte essen und wenn man dann mal ein Fertigprodukt isst oder kauft, dann eben, wie gesagt, das Etikett prüfen und einfach auch mal vergleichen und insgesamt aber trotzdem versuchen, mehr selbst zu kochen, weil es gibt auch so viele einfache, schnelle Rezepte. Es muss nicht immer kompliziert sein, es muss nicht immer bedeuten, dass man lange in der Küche steht. Es gibt auch viele einfache, schnelle, leckere Rezepte, die man sich selbst machen kann. Meal Prep ist ja auch ein Stichwort, was ich kurz in den Raum werfen möchte, was einfach Zeit spart, Geld spart und ihr habt so auch einfach viel besser die Kontrolle darüber, was ist in eurem Essen drin. Und insgesamt, was jetzt natürlich kein Tipp ist für dich persönlich, den du umsetzen kannst, aber insgesamt sollten natürlich auch dementsprechend einfach die Lebensmittelrezepturen verändert werden. Und wer jetzt die Salzaufnahme senken möchte, der sollte das schrittweise tun, denn diese Vorliebe für salzigen Geschmack, das ist natürlich eine Gewöhnungssache. Genauso ist es auch bei süßen Sachen, wenn man sagt, ich möchte mich von diesem extremen Süßen entfernen. Ganz, ganz wichtig, versucht da immer schrittweise vorzugehen. Dann ist es auch besser, dass ihr, beziehungsweise dann ist es auch gegeben, dass ihr das langfristig durchhalten könnt, weil wenn ihr da von heute auf morgen irgendwie was reduziert, dann ja, fällt euch das wahrscheinlich nicht so leicht und vielleicht bleibt ihr dann nicht dran. Deswegen wirklich Schritt für Schritt diesen Konsum dann reduzieren. Und damit kommen wir aber auch noch zu einem weiteren wichtigen Aspekt und damit auch eigentlich noch einen weiteren Tipp. Und zwar ist häufig nicht zu viel Natrium das Problem, sondern zu wenig Kalium. Kalium ist der Gegenpol zu Natrium. Und eine ausreichende Zufuhr von Kalium hilft unserem Körper, den Natriumspiegel im Körper besser zu regulieren. Und anstatt sich jetzt also ausschließlich auf eine Reduzierung von Natrium zu konzentrieren, ist es genauso wichtig, den Kaliumspiegel zu beachten. Kalium hilft nämlich eben, den Blutdruck zu regulieren und schützt vor den negativen Auswirkungen einer zu hohen Natriumzufuhr. Und in den westlichen Ernährungsweisen besteht häufig ein Ungleichgewicht zwischen Natrium und Kalium. Also während viele Menschen zu viel Natrium zu sich nehmen, liegt der Kaliumkonsum oft weit unter der empfohlenen Menge. Und dieses Ungleichgewicht kann eben das Risiko für Bluthochdruck und Herzerkrankungen erhöhen. Was in diesem Zusammenhang auch eine Rolle spielt, das ist Stress. Stress hat weitreichende Auswirkungen auf unseren Elektrolythaushalt. Wenn wir unter Stress stehen, dann kommt es zu einer erhöhten Natriumausscheidung über den Urin. Unser Körper reagiert darauf dann, indem er das Hormon Aldosteron produziert. Das ist ein Steroidhormon, das in den Nebennieren freigesetzt wird. Und Aldosteron bewirkt, dass der Körper Natrium zurückhält, um das Gleichgewicht zu bewahren. Allerdings führt dieser Mechanismus auch zu einem Verlust von Kalium, da das Hormon die Ausscheidung von Kalium über die Nieren fördert. Und das bedeutet dann, dass wir in Stressphasen nicht nur unseren Natriumhaushalt regulieren sollten, sondern auch auf eine ausreichende Zufuhr von Kalium achten müssen, um einem Kaliumdefizit entgegenzuwirken. Wie viel Kalium wird jetzt empfohlen? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Kaliumzufuhr von mindestens 4000 Milligramm für Erwachsene. Und wie können wir jetzt den Kaliumgehalt in unserer Ernährung erhöhen? Insgesamt ist Kalium enthalten in Vollkornprodukten, in Hülsenfrüchten, in grünem Blattgemüse. Insbesondere aber zum Beispiel auch in Kokoswasser. Kokoswasser ist besonders reich an Elektrolyten, darunter eben Kalium. Und Kokoswasser, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getrunken habt, ich finde das immer super lecker, auch im Urlaub, so erfrischend als kühles Getränk. Und das eignet sich eben super gut zur Hydratation, vor allem nach dem Sport oder wenn man eben viel schwitzt, zum Beispiel im Urlaub, wenn es dort sehr heiß ist. Kartoffeln sind auch eine hervorragende Quelle für Kalium, besonders wenn sie mit der Schale verzehrt werden. Kürbis und Karotten, diese enthalten auch eine gute Menge an Kalium und können, wie ihr hoffentlich von mir wisst, sehr vielseitig zubereitet werden. Brokkoli enthält auch Kalium, ist ja auch generell ein sehr vielseitiges Gemüse. Äpfel und auch Bananen. Bananen sind auch sehr bekannt für ihren hohen Kaliumgehalt. Also es gibt jede Menge Lebensmittel, die Kalium enthalten und euch somit unterstützen bei eurer Kaliumzufuhr in der Ernährung. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es ganz wichtig ist, den Blick nach wie vor auf die Basis zu richten. Denn es ist so, wenn du dich jetzt ausgewogen ernährst, wenn du nach der 80-20 oder 90-10-Regel lebst und eben sehr viel selber kochst, darauf achtest, dass du dich frisch und ausgewogen und vielseitig ernährst, auch viel Gemüse integrierst und generell auch fit und gesund bist, dann musst du dir in der Regel keine Sorgen um den Salzkonsum machen. Anders sieht es natürlich aus, wenn du Bluthochdruck hast oder wenn du insgesamt vielleicht einfach sehr viele verarbeitete Lebensmittel in deiner Ernährung hast, wenn du kein gesundes Gewicht hast, wenn du dich nicht fit und wohl fühlst. Also dann solltest du natürlich etwas verändern und bei einer Diagnose von Bluthochdruck oder Herzkrankheiten ist es natürlich auch wichtig, dann mit einem Arzt und einem professionellen Ernährungsberater zu sprechen, um die für dich passende Ernährung zu finden. Und Stichwort fit, weil ich gesagt habe, wenn du dich fit und wohl fühlst, dann musst du dir in der Regel keine Gedanken machen. An der Stelle noch ein Exkurs zum Thema Sportler und Salzkonsum. Sportler haben durch ihr intensives Training und meist erhöhtes Schwitzen einen erhöhten Bedarf an bestimmten Nährstoffen, insbesondere an Elektrolyten wie Natrium, Kalium, Magnesium, Chlorid. Und ein Mangel an diesen wichtigen Stoffen kann zu Muskelkrämpfen und natürlich auch anderen Leistungsproblemen führen. Wenn du jetzt also während dem Sport viel schwitzt, dann verliert dein Körper nicht nur Wasser, sondern auch Elektrolyte. Und besonders Natrium, also das Salz, wird in hohen Mengen ausgeschieden. Das hast du vielleicht selbst auch schon mal festgestellt oder vielleicht wird dir jetzt dieser Zusammenhang klar, dass Schweiß ja häufig auch so ein bisschen salzig schmeckt. Und je salziger natürlich dein Schweiß schmeckt, desto mehr Salz hast du verloren. Und Elektrolyte wie Natrium und Kalium helfen dabei, das Gleichgewicht dieser Flüssigkeiten in und um deine Zellen aufrechtzuerhalten. Und ohne dieses Gleichgewicht können Nervenimpulse nicht korrekt übertragen werden, was dann zu Muskelkrämpfen und Müdigkeit führen kann. Und ein durchschnittlicher Liter Schweiß enthält ungefähr 900 Milligramm Natrium. Und je nachdem, wie intensiv dein Training war, wie auch die Umgebungstemperatur ist und wie du individuell einfach veranlagt bist, also es gibt ja Personen, die schwitzen super schnell und super viel, andere dagegen, die schwitzen fast gar nicht. Und je nachdem, wie das eben ist individuell, kann dieser Verlust natürlich variieren. Aber Sportler, die eben besonders viel schwitzen, die haben häufig auch ein höheres Risiko an Elektrolytungleichgewichten. Insbesondere bei langen Ausdaueraktivitäten und wenn sie eben nicht ausreichend Natrium zu sich nehmen. Und Muskelkrämpfe sind ja ein häufiges Problem bei Sportlern, insbesondere bei langen und intensiven Trainingseinheiten. Und es gibt verschiedene Ursachen für Muskelkrämpfe, aber einer der Hauptfaktoren ist eben ein Elektrolytmangel, insbesondere ein Mangel an Natrium. Wenn nämlich der Natriumspiegel im Blut zu stark absinkt, dann können die Muskeln nicht mehr korrekt kontrahieren, also sich nicht mehr richtig zusammenziehen und entspannen, was dann Krämpfe zur Folge hat. Und zusätzlich zum Natriumverlust kann intensiver Sport natürlich auch den Kalium- und den Magnesiumhaushalt beeinträchtigen. Also ich bin mir sicher, Magnesium habt ihr im Zusammenhang mit Muskelkrämpfen auch schon häufig gehört, weil das kann dann natürlich auch zu Muskelkrämpfen führen. Denn diese Elektrolyte sind alle an der Muskelkontraktion beteiligt, weshalb ein ausgeglichenes Verhältnis einfach entscheidend ist. Und während jetzt der tägliche Salzkonsum bei der allgemeinen Bevölkerung bei sehr vielen Menschen häufig als zu hoch angesehen wird, ist es insbesondere für Sportler, vor allem diejenigen, die viel schwitzen, eben sehr, sehr wichtig, auf die Natriumzufuhr zu achten, um eben dieses Risiko von Elektrolytungleichgewichten und auch der Dehydrierung zu minimieren, zu vermeiden. Und eine Faustregel lautet hier, wenn wir uns die Frage, wie viel ist jetzt genug oder wie viel ist gut für den Sportler anschauen, für jede Stunde intensiven Sport, bei dem stark geschwitzt wird, sollten 300 bis 600 Milligramm Natrium zusätzlich aufgenommen werden. Und Sportgetränke, die speziell für Ausdauerathleten entwickelt wurden, enthalten häufig eine Mischung aus Wasser, Natrium und anderen Elektrolyten, um eben diese Verluste auszugleichen. Und zusammenfassend lässt sich hier also sagen, Elektrolyte, insbesondere Natrium, spielen eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden von Sportlern. Und das abschließende allgemeine Fazit: Jeder von uns braucht Salz für eine optimale Gesundheit, aber ein zu viel und auch ein zu wenig kann zu gesundheitlichen Risiken beitragen. Deswegen ist die richtige Menge ganz entscheidend. Und eine ausgewogene, vielseitige, nährstoffreiche Ernährung sollte einfach so die Basis bilden, bei der wir hochverarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte mit Konservierungsstoffen, mit jede Menge anderen Zusatzstoffen einfach auf ein Minimum reduzieren. Also ganz nach dem Motto der 80-20 oder 90-10 Regel, 80-90% sind einfach möglichst unverarbeitet, frisch und wir kochen viel selber. Und 10-20% können dann etwas sein, was eben als nicht so gesund gilt. Und das eben optimalerweise in Kombination mit regelmäßiger Bewegung, regelmäßigem Sport, damit wir uns eben fit fühlen, wohlfühlen, gesund sind und gesund bleiben und das eben möglichst lange. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Schreib mir wie immer super gerne bei Instagram dein Feedback. Schreib mir auch gerne, was du vielleicht Neues für dich mitnehmen konntest. Wenn ihr Themenwünsche habt, irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr mir auch jederzeit schreiben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Bekannten und deiner Familie, die ebenfalls von den Informationen und Tipps profitieren könnten. Über eine Bewertung und einen Kommentar bei Spotify oder Apple Podcasts würde ich mich riesig freuen. Das wäre für meinen Podcast und für mich eine tolle Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch eine wundervolle Restwoche und wir hören uns wie gewohnt nächsten Montag wieder.